Guten Abend, Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Die Menschen sind im ganzen Leben blind. Wir werden heute Abend versuchen, ein bisschen in unserer Verblendung zu blinzeln und mal zu sehen, was wir dabei entdecken. Ich freue mich sehr, dass zwei Meister ihres Fachs heute nach Leipzig gekommen sind. Eine Meisterin der Philologie und ein Meister der öffentlichen Soziologie. Frau Bodenkamp-Renken hat einen der schönsten Jobs, die es in diesem Land gibt. Sie leitet das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt am Main. Dazu gehört, wie Sie alle wissen, das Goethehaus. Dazu gehört ein großes Archiv. Und sie hat jetzt die Aufgabe, ein Museum der Romantik einzurichten, das 2020, wenn ich richtig informiert bin,
wir hoffen das, ja.
Eröffnen wird. Es wird kein Flughafen. Es wird schon funktionieren. Frau Bodenkamp-Renken hat sehr viel über Faust publiziert, über Goethe, hat, glaube ich, ihre Dissertation schon über Faust geschrieben. Und im vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres, hat sie eine hybride Edition von Goethes Faust vorgelegt. Wenn Sie sich die Freude machen wollen, das Vergnügen gönnen wollen, dann tun Sie es. Schauen Sie mal kurz in dieser seltsamen Maschine namens Internet unter faustedition.net. Und da können Sie die Textzeugnisse, die überliefert sind und in verschiedenen Archiven verstreut liegen, als Faksimile sehen. Dort können Sie die Genese des Werkes nachverfolgen. Dort können Sie den Text lesen. Dazu gibt es voluminöse Bände mit Faksimile der Textzeugen. Das ist ein großes Vergnügen, wenn man sich dafür interessiert, wie Goethe wirklich gearbeitet hat, wie er dort geschrieben hat. Heinz Bude lehrt in Kassel Makrosoziologie und ist vor allem als Buchautor bekannt. Seine Bücher haben so meine Integration in die Bundesrepublik immer begleitet, seit der Generation Berlin, das glaube ich 2001 erschienen ist. Im vergangenen Jahr hat er ein Buch geschrieben, ein Buch veröffentlicht über die 68er unter dem schönen Titel Adorno für Ruinenkinder. Und in den kommenden Wochen wird sein nächstes Buch erscheinen, das sich dem interessanten Thema Solidarität widmet, womit wir nicht ganz weit von unserem heutigen Thema Egozentrik und Gesellschaft entfernt sind. Wie modern ist Faust? Ich würde ja sagen, große Werke sind immer modern und wir könnten uns jetzt auch über die Modernität der Odyssee unterhalten oder über die Modernität des Buches Hiob. Aber die Frage, auf welche Weise Faust modern ist, die soll uns ein wenig beschäftigen. Zunächst aber an Frau Bodenkamp die Frage, ist es denn wirklich sinnvoll zu sagen, da haben wir ein geschlossenes Werk mit einer kohärenten Figur vor uns. Goethe fängt, glaube ich, 1773, 72 an Faust zu arbeiten. Aus der Zeit haben wir die ersten Textzeugnisse und dann gibt es so verschiedene Textstufen, Fassungen. Man hat die frühe Fassung featuring Urfaust, man hat Faust ein Fragment, Faust der Tragödie, erster Teil, dann Faust 2, dazu hat man noch viele Texte, die da drum herumhängen, Schemata und alles mehr. Gibt es eine Figur, einen Plan, der das Ganze zusammenhält?
Ja, also erstmal guten Abend und ich würde gerne sagen, dass ich das erste Mal den Faust hier in Leipzig gesehen habe und das freut mich ganz besonders, denn Leipzig ist ja im Grunde der Ort, wo die Geschichte anfängt. Vielleicht fängt es noch früher an in Frankfurt mit dem Puppenspiel, aber im Grunde sind natürlich diese Universitätserinnerungen von Goethe Leipziger Erinnerungen, die den Faust auf den Weg bringen. Die Frage, ist das ein Werk oder sind es nicht eigentlich zwei mindestens, die kann man stellen und man kann sie ganz unterschiedlich beantworten. Es gibt Philologen, die haben entschieden gesagt, das sind überhaupt nicht, das ist nicht ein Werk, sondern ich ediere den Faust 1 und das ist völlig unabhängig vom Faust 2. Bei uns, also unsere Arbeitsgruppe, die sich jetzt mit vielen Jahren mit der Entstehungsgeschichte des Faust beschäftigt hat, Wir würden sagen, es gehört zusammen. Es ist ein Werk, wenn man aus der Perspektive Goethes schaut und aus der Perspektive der Entstehung, ist ganz offensichtlich, dass Goethe von Anfang an die ganze Geschichte erzählen wollte und nicht etwa erst mal den Faust 1 geschrieben hat und dann überlegt hat, jetzt könnte man noch einen zweiten Teil dazu schreiben. Sondern er hatte natürlich immer im Kopf, dass dieser Teufelspakt auch ein Ende hat, ein Ergebnis, ein Resultat. Und das hat mir heute Abend, fand ich sehr interessant, wie das in der Inszenierung ganz am Anfang ja schon mit in die Perspektive genommen wurde. Und das scheint mir entstehungsgeschichtlich auch zuzutreffen.
Ja, dann dennoch noch mal die Nachfrage. Also im Grunde, wenn man auf den Anfang und auf das Ende schaut, dann beginnt es mit einem frustrierten Gelehrten, der anschließend eine Schneise der Verwüstung hinterlässt und am Ende als eine Art despotischer Modernisierungsunternehmer agiert. Ist das noch dieselbe Figur? Goethe lässt ihn ja zwischendurch immer wieder mal verreisen, sich in Orgien verlieren. So eine Andeutung davon haben wir heute gesehen. Oder auch einfach in Schlaf fallen.
Also es gibt Konstanten. Es sind Elemente in der im alten Faust zu finden, die wir von dem mittelalten oder jungen Faust kennen. Und gleichzeitig gibt es natürlich diese harten Zäsuren und das, was Sie eben genannt haben, der Heilschlaf, in den Faust am Anfang des zweiten Teils versenkt wird, der ist natürlich auch so etwas wie eine Dissoziation der Figur, denn es ist ja das Auslöschen jeder Erinnerung. Und wenn wir uns fragen, was macht die Identität einer Person aus, dann ist Erinnerung natürlich zentral. Das heißt, von daher gesehen, vom Bewusstsein des Protagonisten her, müssen wir die Kontinuität auch in Frage stellen. Gleichzeitig ist sie vom Autor her immer gewährleistet.
Nun hatte Bude Goethe, als er nach 22 Jahren etwa nach den Anfängen den Faust wieder zur Hand nahm, wieder daran arbeitete, in seiner unnachahmlichen Art geschrieben, wie manches hat sich seitdem an Menschen und Dingen verändert. Das war 1797, er wollte eigentlich nach Italien fahren, da kam ihm ein korsischer General, der in den Revolutionswirren nach oben gekommen war, in die Quere und nun schrieb er am Faust. Und jetzt könnte man sagen, politisch hat sich in der Zeit einiges getan. Also während er am Faust arbeitet, werden die Vereinigten Staaten unabhängig. Die französische Revolution findet statt. Europa stürzt in zwei Jahrzehnte lange Revolutionskriege. Da bleibt im Grunde kein Stein auf dem anderen. Vor allem aber bleibt keine Grenze so, wie sie vorher gewesen ist. Und er arbeitet bis 1831 daran. Am Ende von Faust könnte man ja fast die Eisenbahn fahren. Hören, wenn man das will. Wie schauen Sie als Soziologe auf diese Zeit zurück? Was passiert da so zwischen 1770, da regiert Friedrich II. Noch in Preußen, und 1831, 32?
Na, ich würde es mal sehr überzogen so sagen, dass die deutschen Landen ihr Underdog-Bewusstsein entdecken. Also, dass sie das Gefühl haben, wie bei Goethe auch, der noch aus einer Art rokokohaften Versponnenheit kommt, merkt man plötzlich, es gibt einen neuen Ernst in der Welt. Und es ist durch zwei Revolutionen sehr schematisch gekennzeichnet, durch die Revolution des politischen Bürgers und durch die Revolution des Wirtschaftsbürgers. Und in Deutschland, wir haben die großen Städte in Deutschland, wir haben die Hanse-Logik, das ist alles ganz prima. Aber es kommt plötzlich die Idee auf in Deutschland, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann verlieren wir den Anschluss. Und Anschluss zu verlieren heißt irgendwie, wir haben da diese Idee der industriellen Revolution, da kommt eine mächtige, energetische Bürgerlichkeit auf in Großbritannien, also in England, Commonwealth und Industrie, Empire und Industrie, würden wir heute sagen. Also ein unglaublicher Vorgang. Und gleichzeitig in Frankreich die Idee des politischen Bürgers, der auch dieses Land zu völlig durcheinander bringt und neu erfindet. Und die Frage, was haben wir eigentlich? Kommen wir da irgendwie mit? Sind wir nicht in Gefahr, untergepflügt zu werden? Wir würden vielleicht schon irgendwie so mittun können. Klar, was würde man, könnte sich ungefähr heute vorstellen, man würde in Deutschland sagen, na, ihr könnt so wie Chile schon irgendwie durchkommen, aber mitspielen könnt ihr nicht mehr. Und die Idee taucht auf, was kann man da jetzt eigentlich machen? Und es gibt zwei ganz große Projekte, die, glaube ich, dann aus Deutschland kommen, jetzt wirklich sehr schematisch wieder ausdrückt. Es wird eine neue Art von reformistischer Bürgerlichkeit in Deutschland erfunden, die kann man Bildungsbürgerlichkeit nennen. Das ist nämlich die Idee, dass eine Veränderung, es gibt führende Schichten in Deutschland, die sagen, es muss eine Veränderung in diesem Lande passieren, die von oben kommt, die von aufgeklärten, autoritären Führungsgruppen kommt, und die drehen sich irgendwie um diese Kategorie Bildung. Man könnte heute sagen, dass die Manpower muss geschult werden für eine neue Welt, und es passieren auch um die Zeit herum, passiert dann so langsam Mitte des 19. Jahrhunderts, so um 1840, 50 herum, kommen auch die ersten starken industriellen Experimente in Deutschland. Im Bergischen Land beispielsweise chemische Industrie, Färberei, Textilindustrie, dann später auch dann die ganze, was dann daraus noch wird. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich klar zu machen, dass in der Lebenszeit von Goethe so etwas passiert wie das Anklopfen der Modernität in Deutschland. Und die Frage, was bedeutet es eigentlich, der Einbruch einer anderen Zeit? Bleiben wir da liegen oder können wir da anders mittun? Und ich finde es sehr interessant am Faust, wo diese Frage auch durchgespielt wird, am Thema Bildung und am Thema Aktivismus. Also was heißt es eigentlich, was für eine Art von Lebensführung würden wir eigentlich aus Deutschland heraus entwickeln? Übrigens ein interessanter Begriff, Lebensführung kann man kaum übersetzen. Diese Idee, dass das Leben geführt werden soll und von welchen Prämissen soll es eigentlich geführt werden, wohin soll es eigentlich geführt werden, diese Fragen sind im Faust meiner Ansicht nach sehr virulent. Was heißt Lebensführung? Wie kommt man zu einer Führung des Lebens? Und das, glaube ich, ist das große Thema der deutschen Gesellschaft. Der deutschen Gesellschaft TEN, es gibt ja noch gar keine deutsche Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft TEN, wie man eigentlich, mit was will man da eigentlich mitspielen? Was will man in die Waagschale werfen? Ich sage das deshalb, es passiert ja am Ende des 19. Jahrhunderts etwas Unglaubliches, nämlich, dass so in der Zeit, sagen wir mal von 1880 bis 1910, zwei Länder auf der Welt das Urland des Kapitalismus überholen und völlig hinter sich lassen. Und das wird sich nie mehr davon erholen. Das ist nämlich England. Und die beiden Länder, die England überholen innerhalb von 30 Jahren, das sind Deutschland und die USA.
Ich würde, also Sie sind jetzt schon sehr weit sozusagen ins 19. Jahrhundert vorangeschritten. Wenn man jetzt nochmal an die Anfänge der Gestaltung des Fauststoffs durch Goethe denkt, dann ist das natürlich eine Zeit, in der man gar nicht so einfach von Deutschland reden kann. Und ich würde auch sagen, in den 70er Jahren, als das für Goethe, also das ist die Zeit, in der wir das erste Mal greifbar haben, da ist es auch noch nicht die Idee einer Bildung, die sozusagen für das Volk entwickelt wird, sondern da ist es zunächst mal, da hat es ja einen ganz revolutionären Impuls, und zwar vor der Französischen Revolution ist Goethe ja im Grunde dabei, nicht zuletzt mit dem Faust, gegen lauter Überzeugungen, die mit der Aufklärung gerade erst sozusagen richtig Schule gemacht haben, gegen anzuschreiben. Also dieser Faust ist ja auch ein enttäuschter Aufklärer, wenn man so will. Jemand, der die Büchergelehrsamkeit, die man ihm gepredigt hat, loswerden will und sagt, was soll mir das? Das ist es ja irgendwie alles gar nicht. Und es ist ein junger Mann, der das schreibt, der sehr enttäuscht ist von dem, was er an den Universitäten erfahren hat. Der dachte, dort mit der Bildung kommt jetzt die Erkenntnis, und das ist nicht der Fall. Es lässt ihn völlig unzufrieden zurück. Und das geht dann einher mit so einem Projekt der das Bewusstsein, dass doch in der deutschen Sprache etwas möglich gemacht werden soll, was in den Nachbarnationen, natürlich vor allen Dingen Frankreich, wohin sozusagen die Gebildeten alle schauen, schon stattgefunden hat, die Entwicklung einer klassischen Literatursprache, einer entwickelten literarischen Kultur, die in Deutschland, in der deutschen Sprache noch fehlt. Und das, diese Kombination ist, glaube ich, das, was Goethe in Gang setzt in den 70er Jahren. Das hat viel mit dem Entwicklungspotenzial auch der deutschen Sprache zu tun, noch gar nicht so sehr mit irgendeinem staatlichen Gebilde Deutschland.
Darf ich noch einen Punkt? Genau das ist diese Sache mit dem Ach. Diese Idee zu sagen, jetzt hat man so viel sich gebildet, Bücherwissen angeeignet, und das ist jetzt der interessante Punkt. Was bedeutet das eigentlich für das Leben? Deshalb Lebensführung. Was bedeutet, und das, glaube ich, ist der interessante Ansatzpunkt aus Deutschland mit der Bildung. Das ist etwas eine ganz andere Idee, dass die Bildung etwas fürs Leben sagen sollte. Es geht sogar darum eigentlich immer mal wieder fast Adorno-mäßig, was ist das richtige Leben angesichts der Gebildetheit, die ich genossen.
Aber gibt es da nicht doch im Faust eine Zäsur? Ich würde da gerne Wert drauf legen. Der junge Goethe beginnt ja mit lauter Unmöglichkeiten. Also er handelt vom Faustrecht im Götz. Er handelt vom Selbstmord, eine schlimme Sache damals im Werther, und von Bigamie in Stella. Und für mich ist dieser Faust zumindest des ersten Teils, wenn wir das mal so nennen, doch immer auch noch so ein Sturm und Drang hält, der die ganze Welt als eine, die ihm nicht passt, in der er seinen Platz gar nicht finden will, verwirft. Und der Faust im zweiten Teil doch schon einer, noch in einer Übergangszeit, aber postrevolutionär ist.
Also da würde ich jetzt tatsächlich auch nochmal sehr unterscheiden zwischen dem, was Goethe in der Frankfurter Zeit schreibt und was wirklich Sturm und Drang Qualität hat und genau diesen revolutionären Impuls, auch was die Machart angeht. Das ist ja ein enorm an Shakespeare geschultes Stück, was so in Einzel, im Grunde Fetzen, sagt Goethe selber, entsteht. Und da gibt es noch überhaupt keine sozusagen wirkliche logische Führung der Handlung. Da sind riesige Lücken, wie Goethe dann sagt. Mephisto ist einfach da und Mephisto tritt auf zunächst mal als ein teuflischer Studienberater. Also das ist ja diese Szene, die heute immer noch sehr komisch und wirkungsvoll gespielt werden kann, die wir heute Abend nur so in Andeutungen gehört haben, dass der Mephisto eben die Studenten berät, wie sie, was sie am besten studieren sollen. Das kommt unmittelbar aus Goethes Erfahrung in Leipzig und hat noch gar nichts zu tun mit einer philosophisch reflektierten Einführung des Bösen in den Gesamtkosmos des Faust. Das entsteht ja dann erst in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, wo er dann auch den Prolog im Himmel und das Vorspiel auf dem Theater dem Ganzen dazuschaltet und plötzlich gibt es eine, sowas wie eine, wie ein Kosmos, eine geordnete Welt, in der dieses Spiel vom Faust eingeführt wird. Zunächst mal sind es im Grunde so impulsiv entstandene Fetzen, die revolutionäres Potenzial haben. Und das bleibt ja dann lange liegen. Man muss sich überlegen, er schreibt das irgendwie in den 70er Jahren wahrscheinlich. Ich glaube immer, dass da wirklich schon in der Leipziger Zeit ganz viel Motive entstanden sind. Und wir wissen gar nicht genau, wann er angefangen hat, das zu Papier zu bringen. Und dann geht er nach Weimar und das Leben ändert sich für Goethe vollständig. Und er nimmt den Faust mit, liest ihn vor. Die Weimarer Gesellschaft ist beeindruckt. Irgendjemand schreibt es dann auch ab, glücklicherweise, denn sonst hätten wir diesen frühen Faust gar nicht, denn Goethe hat den dann irgendwann vernichtet. Und dann fährt er nach Italien und Goethe verändert sich sehr. Erstaunlicherweise nimmt er nach Italien das alte Manuskript mit, hat die Vorstellung, dass er in Italien daran weiterarbeiten kann. Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist, dass er in Italien ausgerechnet die Hexenküche schreibt. Das ist die Szene, die in Italien entstanden ist.
Haben Sie eine These, warum?
Ja, inzwischen schon. Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass für Goethe natürlich Italien bei aller Begegnung mit klassischer Kunst und Kultur auch ein Durchbruch im Bereich Sinnlichkeit, Körperlichkeit und Sexualität war. Und genau das passiert in Hexenküche. Also das ist die Verjüngungsszene, die den Faust in die Lage versetzt, dann Gretchen zu treffen. Und das ist für Goethe eine biografische Phase gewesen, in der das durchaus zentrales Thema war. Er kommt zurück aus Italien und hat den Urfaust um diese entscheidende Szene bereichert und macht ja dann eine erste Druckfassung. Mehr auf Druck seines Verlegers, der endlich was von ihm sehen will, als weil er selber glaubt, dass das Stück schon fertig ist. Er lässt dann vieles weg, was eigentlich schon da war, weil er noch nicht zufrieden damit ist.
Es gibt ja dieses Unrastmotiv auch schon ganz am Anfang. Das lässt sich ja, das kann man ja bis zum unternehmerischen Unternehmer durchhalten bei ihm dann im zweiten Teil. Also dieses aktivistische Moment bei ihm. Aber auch natürlich diese fast unangenehme Selbstbesoffenheit, die immer da ist, die auch in der Selbstzerquältheit. Es ist ja zum Teil sogar so, dass man den Eindruck hat, liebt er die eigentlich oder liebt er nicht eigentlich sich selber als ein Liebender? Also sozusagen also es ist ein wahnsinniges um sich selber kreisen, Selbstbefangenheit geradezu. Und er merkt ja auch diese Selbstbefangenheit. Und das ist, glaube ich, schon etwas sehr Verrücktes, weil man den Eindruck hat, der Faust, wenn man jetzt mal von einem deutschen oder deutschartigen Modell von Lebensführung denken könnte vom Faust, der hat ja sowas nicht zu Ende gelebtes. Der hat ja sowas, es hat ja sozusagen, man hat das Gefühl, der ist quasi noch gar nicht an sein Ende gekommen. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, ein unsozialisierter Mensch am Ende, der immer in dieser Selbstbefangenheit, immer im Sich bleibt und dieses andere gar nicht so richtig zur Kenntnis nimmt. Und das ist etwas sehr, sehr Merkwürdiges, diese komische Bedrohtheit durch sein Unbewusstes oder was das immer auch ist. Also dies alles, aber immer wieder in diesem völligen auch, also dieses, dass er sagt, oh Gott, ich bin auch irgendwie erotisch. Also dies wirklich, also es hat sowas fast unangenehm Besoffenes, wenn Sie...
Unbedingt. Also Faust ist nicht unbedingt ein Sympathieträger. Das glaube ich... da.
Aber ist nicht der Aufbruchswille aus der Welt, in der wir ihn am Anfang sehen, und das ist ja eine Welt, in der auch Gretchen lebt, mit ihrem Bruder, ihrer Mutter und die anderen, ist der nicht ungeheuer zu verstehen? Ist das nicht eine Welt der Vorhersehbarkeit, eine Welt, in der dann auch Valentin ähnlich ich besoffen ist wie Faust und nur an sich selber denkt und seine Vorstellungen von ihr?
Also ich würde erstmal denken, dass die Welt von Gretchen und Valentin ja gar nicht Fausts Welt ist, zunächst mal. Also Faust kommt in diese Welt rein und macht die Welt dann, also zerstört ja vieles in dieser Welt, aber er kommt nicht aus dieser, ich würde jetzt mal sagen, kleinbürgerlichen Enge und sehr geregelten, von ganz bestimmten moralischen Vorstellungen geprägten Gesellschaftsform. Er ist ja im Grunde als Gelehrter, das werden wir in den ersten Szenen, wird das sehr deutlich, er fühlt sich dem eigentlich nicht verhaftet. Er schwebt irgendwo da drüber. Er fühlt sich ja auch als ein ganz anderer. Wenn man in dieser Szene vor dem Tor, die wir heute Abend so ausführlich erlebt haben, die ist ja ganz stark davon geprägt, dass es einmal das Volk gibt und dann gibt es diesen gelehrten Faust, der mit dem Volk eigentlich sehr wenig gemein hat. Und insofern ist das auch nicht seine Welt, würde ich sagen.
Das Einzige, was er hat, eine unglaubliche Idyllensehnsucht. Ne? Er sagt ja, mein Gott, es wäre doch, hier kann ich, Mensch und kann ich, und so weiter.
Ne? Aber das sagt er nicht für sich. Also er ist nicht der Mensch, der sagt, hier bin ich Mensch, hier darf ich. Also das sagt er, so geht's dem Volk, aber doch nicht Faust.
Ja, aber ist er nicht auch irgendwie beeindruckt davon, dass das so geht? Also dass es sowas, ich meine nur diese Beruhigung, dass es ein beruhigtes Leben geben könnte gegen dieses ewige, übergipfelnde Leben.
Das ja, aber sich er guckt sich das an und der große Monolog, der dann folgt, ja, den haben wir heute auch gehört, das ist diese Vision der Sonne zu folgen, fliegen zu können. Also das mag schon sein, dass er sich diese Idylle anguckt und sagt, schön wäre es, wenn man so sein könnte. Aber er ist nicht so und denkt das auch nicht einen Moment.
Worauf es mir ankam, ist, gehört nicht Faust auch auf einer anderen Position, in einem anderen Milieu, würden wir heute sagen, aber doch zu einer vorhersehbaren Welt, wo jeder auf seinem Platz steht und es ist relativ klar, wie die Wege weiter verlaufen. Am Ende von Faust 2 wird eine begrenzte Welt, wie die von Philemon und Baucis, ja völlig zerstört. Die hat kein Lebensrecht mehr. in Faust 1 in der Gretchenwelt, die ist noch da. Aber da
aber er zerstört auch Gretchen und
er Gretchens zerstört Welt. Gretchen, ja. Gibt's, weil wir hier über Egozentrik und Gesellschaft reden, gibt es in Faust überhaupt sowas wie Gesellschaft oder gibt es nicht, um Margaret Thatcher zu zitieren, nur Männer und Frauen und Familien?
Naja, es gibt erst, das so ganz würde ich es nicht sagen, es gibt ja erstmal die Gesellschaft der Bildung für ihn, das darf man nicht vergessen.
Also inwiefern ist das Gesellschaft?
Na, es ist sozusagen, die Bücher sind ja auch eine Art von Gesellschaft. Da wird anderes, da steckt anderes drin, da bezieht man sich auf etwas. Also man sagt ja auch, es gibt so etwas wie eine Gelehrtenrepublik. Da meint man ja auch, da gibt es eine Gesellschaft des Gelehrtentums, das ja nicht nur eine Gesellschaft von Angesicht zu Angesicht ist, sondern man kennt das seit der Renaissance, also als eine Gesellschaft, wo man sich in Kommunikation mit anderen befindet. Also das ist schon auch eine Gesellschaft. Und es gibt natürlich immer dieses Volk bei ihm, also mit dem er sich auseinandersetzen muss. Zum Teil ist sogar von Masse die Rede. Also es ist so, ich glaube schon, dass er, da ist schon die Idee, da gibt es etwas, was einen zurückhält, was einen Hintergrund darstellt. Man könnte fast sagen, das ist das Gemeinschaftliche bei ihm im Durchbruch zu dem Gesellschaftlichen, in dem er versuchen muss, irgendwie seine Position zu finden. Aber da hängt etwas dran und das ist aber Gesellschaft als eine, insofern haben Sie vielleicht recht, als eine abzuschaffende Art und Weise des Zusammenlebens, als eines hinter sich zu lassendes. Das ist richtig. Aber es gibt doch auch immer die Idee und auch bei ihm diesen Versuch, aus dieser neuen Art von Ich etwas anderes, der neuen Art von Ich etwas anderes zu begründen. Und es ist nicht nur eine Egozentrik für ihn selber. Jedenfalls mein Eindruck.
Da könnte man natürlich jetzt bis zum Schluss des zweiten Teils schauen und sehen, was ist das eigentlich für eine Vision, die er da vor seinen grabschaufelnden Lemuren entwickelt, also der berühmte Schlussmonolog im zweiten Teil, wo er ja für ein Volk wiederum ein paradiesisch Land schaffen will, wo aber Faust wiederum in die Rolle im Grunde des Alter Deus schlüpft. Er wird sozusagen quasi der Schöpfer für diese neue Welt, die er für ein Volk schafft, zu dem er aber nicht wirklich gehört. Also auch da ist er nicht Teil des Volkes, für das er da wirkt. Aber er kümmert sich plötzlich um oder er denkt über einen Lebensraum nach. Er öffnet Räume vielen Millionen, sagt er da, und entwickelt ein Lebensmodell für die anderen. Und insofern kann man ihn da jetzt nicht, also da bleibt er nicht beschränkt auf die auf das Lebensführen oder die Lebenserfahrung, die ihn selbst betrifft.
Nein, das meine ich. Und es ist auch immer, deshalb muss man da immer so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt so eine einfache Idee von Gesellschaft anlegt, also die dann auch gar noch was mit Demokratie zu tun hätte oder irgend sowas. Das natürlich nicht, aber auch in jeder Gesellschaft gibt es das Vorangehen. Und es ist eine sehr interessante Frage, wie das Vorangehen in einer Gesellschaft eigentlich passiert. Wie geht eine Gesellschaft, was ist das Vorangehende in einer Gesellschaft? Wie, also man kann das bei so Leuten wie bei Dahrendorf, aber auch bei Rancière, also um da mal unverdächtigere Namen zu finden, die immer sagen, ja, wie kommt in einer Gesellschaft ein Vorangehen zustande? Wie kann ein Mensch sich erdreisten, für andere etwas schaffen zu wollen? Das ist eine total interessante Frage, finde ich, gerade heute.
Dass sich das große Werk vollende, genügt ein Geist für 1000 Hände. Also das ist dann, wie ich finde, doch eine leicht asoziale Position, Gesellschaft zu bilden oder zu bauen. Aber gibt es nicht Gesellschaft auch als Mobbinggemeinschaft?
Natürlich gibt es das auch als Mobbing.
Hier in Faust 1, wie wir es gerade gesehen haben.
Ja, natürlich gibt es das, klar. Und es ist auch, es gibt so eine Art, es gibt natürlich das bedrängte Ich auch in diesem. Und das ist wahrscheinlich überhaupt eine Position, die das Ich hat gegenüber der Gesellschaft. Es ist ja nicht so, also für Faust ist noch immer dieses, also das Ich-Modell von Faust ist irgendwie das Modell auf der Suche nach dem inneren Kreiselkompass. Ich überziehe das jetzt auch wieder. Irgendwie welchen, wie, was ist sozusagen, was leitet mich, wie kann ich mich selber leiten? Und es gibt aber auch die Gesellschaft, die dadurch sich definiert, dass immer die anderen im Spiele sind. Also, dass man nicht kommunizieren kann. Also es, und dieses nicht kommunizieren kommt, können, kommt auch schon hier zum Ausdruck. Dass, da ist so eine Zugriffsdimension von Gesellschaftlichkeit drin. Und das ganz Interessante, meine ich, ist beim Faust, dass diese Idee des inneren Kreiselkompass durchaus auch eine Verbindung hat zu diesem Radarmenschen, der sich immer auf die anderen Bezogenen sieht und auch sieht, dass die anderen so eine Hyäne werden können, die einen irgendwie aufsaugen können. Also dieses Thema ist auch da. Und das ist ein sehr modernes Thema. Also wie kann der Einzelne sich selber, für sich selber eine Position finden und wie ist er, wie kann er die Angewiesenheit, auch die, wenn Sie so wollen, die Mächtigkeit der anderen für sich selber eigentlich, wie kann er damit zurechtkommen? Man könnte glauben, dass Faust am Ende nur das Überwerfungsmodell als das einzige Lebensmodell für ihn sieht, in Gesellschaft.
Es ist ja auch noch mal zu überlegen, was passiert in diesen 60 Jahren, in denen Goethe am Faust schreibt. Und also ich glaube ja, dass viel von der Faszinationskraft, die der Faust für uns und für viele Generationen immer wieder gehabt hat, auch damit zu tun hat, dass das eben so eine lange Entstehungsgeschichte hat, die dazu führt, dass es immer wieder auch Brüche und Verwerfungen in dem Text gibt, der eigentlich nur mit dieser Dimension der Genese wirklich ganz nachvollziehbar wird. Also er ist gar nicht, also man kann ihn eigentlich nicht auf zwei Dimensionen sehen, sondern man muss die dritte Dimension dieser Zeit mit einberechnen. Und dann muss man vielleicht nochmal überlegen, aber da sind Sie der Experte, diese Veränderung in der Struktur der Gesellschaft, die man ja doch beschreiben kann als ein als das Ende der Ständegesellschaft, in der jeder seinen Ort hat von Geburt an und hin zu einer eher funktional differenzierten Gesellschaft, in der es plötzlich auf Fähigkeiten, also das, was dann auch bei Saint-Simon, also als also der verdienstorientierten Gesellschaft installiert wird. Das sind Veränderungen im Konzept des Zusammenlebens, in dem Konzept, wer spielt welche Rolle im Zusammenleben, und das heißt ja im Konzept von Gesellschaft, die sich bei Goethe in der Arbeit am Faust, die da immer wieder reflektiert werden. Und man, glaube ich, muss sehen, dass diese frühe Version vom Faust in einer Zeit entsteht, in der wir ja noch fast in der Ständegesellschaft drin sind. Das ist noch Ancien Régime, in dem Goethe das schreibt. Und das ist zunächst mal sehr progressiv oder sehr ausbrechend aus dem, was eigentlich der Stand der Dinge ist, dann verändert sich vieles und entsprechend verändert sich dann auch die Position des Faustautors, der jetzt wieder eine ganz neue, andere Rolle seines Protagonisten also einsetzt, der wiederum dem schon voraus ist, was sozusagen in der Gesellschaft gerade sich vollzogen hat. So ist, würde ich das beschreiben, aber mich würde interessieren, wie Sie das.
Also ich sehe von Anfang an die Auseinandersetzung mit der Frage, bin ich Rollen-Ich und was ist das Ich des Ichs? Mhm. Das ist immer da. Ja. Also gehe ich sozusagen, was gibt es noch eine Ich-Position? Was ist die leistende, was ist die Ich-leistende Instanz bei diesen mir abverlangten Differenzierungen in Rollen? Also wenn, was Sie als funktionale Differenzierung schon ins Gespräch gebracht haben, das ist ja auch als Differenzierung des Wissenssystems von Anfang an schon ein Thema. Wir haben ein ungeheuer differenziertes Wissen, aber was bin ich? Was ist das Denken in diesem Denksystem? Was ist das Denken, was ist das Ich, das denkend ist in diesem Denksystem? Also dann ein riesiges Thema, was dann natürlich auch das große Thema des deutschen Idealismus ist.
Ganz genau. Und das ist ja dann sehr schön zu sehen, wie also als Pendant zu der ersten Schülerszene dann im zweiten Teil sozusagen das Wiederauftreten des Studenten dann schon als etwas fortgeschrittener Bakalaureus, der dann offensichtlich Fichte studiert hat und der das Ich in der fichtischen Theorie uns präsentiert, und gleichzeitig wird ganz deutlich, dass Goethe das hier ironisch überspitzt und kein Anhänger der fichteschen Lehre ist, sondern das schon wieder hinter sich gelassen hat.
Da geht viel Aktualität ein, aber wir sollten vielleicht doch noch mal auf das Werk gucken. Was hat das für eine Form? Weil darin liegt für mich zumindest die Modernität des Faust. Da steht Tragödie erster Teil drüber. Ist das wirklich eine Tragödie wie König Ödipus? Das ist, ich hatte immer das Gefühl, es ist eher eine Operette. Also wenn man, Sie haben über die Rahmung schon gesprochen, wenn man am Anfang den Prolog im Himmel hat und diese nicht angenommene Wette zwischen Mephisto und dem Herrn, dann ist das ja ungeheuer ironisch und am Ende die Erlösung, als man Mephisto den Faust, den gestorbenen Faust wegnimmt, damit dann diese Schlussverse gesprochen werden kann, ist ja auch hochgradig ironisch, wenn dann Mephisto auf Engelhintern schaut und die Racker zu appetitlich findet. Also ich habe es immer bedauert, dass Jacques Offenbach das nicht komponiert hat. Ist das eine Tragödie oder also gibt es da einen leitenden Konflikt? Ist etwa der Konflikt zwischen Ich und Gesellschaft der leitende Konflikt im Faust?
Also ich mache Einspruch, euer Ehren, und Sie sagen, wie es richtig ist. Okay, ja. Also nein, ich glaube, es ist wirklich eine Tragödie, weil also das ist, finde ich, Sie unterschätzen diese Frage des Ichs. Also das ist ja eine riesige Frage, dieses Ach. Was ist das für ein... Wer spricht denn da, wenn jemand Ach sagt? Hab so viel studiert, was ist das? Was übermannt Faust da eigentlich? Und ich finde, das ist dieses unendliche Problem des Ichs, was da kommt. Das ist, wird einerseits gelöst klassischerweise durch die Kategorie des Gewissens, aber bei Faust ist es mehr als Gewissen. Es ist auch so ein Einspruch, das Ich fällt sich selber in die Weichen und greift sich selber in die Speichern. Und das finde ich eigentlich total tragisch und ich finde diese deutsche Tragik total klasse. Also dieses tragische Bemühen um das Ich in einer Welt, die sich differenziert, die sich historisch ändert, die noch Idyllengepäck von Gemeinschaft hat, zu fragen, was ist eigentlich das Ich? Eine enorme Frage, eine heroische Frage, die ich eigentlich immer noch für die Frage von heute halte. Wenn Leute meinen, dass sie ihr Ich finden, indem sie nur nachmachen, wie man Ich so einrichtet, und als hätte man dann ein Ich gefunden. Nein, nein, man muss das als eine erzitternde Frage aufrechterhalten.
Also es ist, glaube ich, wirklich eine Frage, über die sich nachzudenken lohnt. Warum schreibt Goethe da eine Tragödie drüber? Denn nach konventionellen Kriterien würde man sagen, nein, das ist keine Tragödie. Es ist doch ein Happy End. Er stirbt zwar, aber er kommt ja, wird ja erlöst und so. Also wieso eigentlich Tragödie? Ist gar nicht einzusehen. Steht aber offensichtlich drüber. Goethe hat selber von sich gesagt, dass er kein Talent zur Tragödie habe, weil er eigentlich ein Konzilianter und auf Harmonie orientierter Mensch sei. Aber er hat und sicher nicht zufällig daran festgehalten, dass das eine Tragödie ist. Und ich würde Ihnen da, glaube ich, einfach zustimmen. Die Tragödie ist die Tragödie, wie Sie sagen, das Ich. Ich würde das versuchen so zu formulieren, was heißt das, die Tragödie des Ich? Wir sind eben in dieser Phase, in der die Sicherheiten, dass wir in einer Welt leben, in der die Dinge geordnet sind, in der man weiß, was gut und böse ist, worauf es ankommt, was nach dem Tod kommt. Das sind ja alles Gewissheiten, die in Frage gestellt werden mit dem Höhepunkt der Aufklärung, wenn wir an Immanuel Kant denken und an die Verabschiedung der Gottesbeweise und im Grunde das Bewusstsein, das Entstehende, dass wenn es so etwas gibt wie Sinn, das von den Menschen gemacht wird und nicht von vorgegeben ist. Das heißt, wir sind plötzlich, man könnte sagen, diese metaphysische Obdachlosigkeit, die da entsteht und die dazu führt, dass das Ich so alleine ist und so wichtig ist, weil es nämlich dasjenige ist, was diese Entwürfe jetzt plötzlich selber verantworten muss. Und das ist in der Tat, könnte man sagen, die Struktur der Moderne, die da um 1800 beginnt. und auf die es dann ganz unterschiedliche Antworten gegeben hat. Und damit sind wir immer noch beschäftigt. Und wir sind wieder wahrscheinlich im Augenblick in einer Phase des Umbruchs, wo Gewissheiten, von denen wir eine Weile geglaubt haben, dass wir mit ihnen ganz gut fahren können, wieder in Frage gestellt werden. Und insofern kann man auf der einen Seite sagen, dass wir vielleicht am Ende dieser Epoche sind, die Goethe damals gerade hat heraufziehen sehen. Und andererseits ganz ähnlich wie er in einer Situation, in der Gewissheiten verloren gegangen sind.
Ich würde sogar sagen, die ewige Frage muss wieder neu gestellt werden. Und die ewige Frage ist die des Ichs in der modernen Welt. Das ist die ewige Frage der Moderne, ist die des Ichs. Nicht die der Differenzierung, da irren manche berühmten Kollegen von mir.
Die Frage hat welche Unterfragen? Jetzt muss ich mal wie Famulus Wagner irgendwie genau wissen, was ich da getrost nach Hause tragen kann. Also welche Unterfragen hat die Frage des Ich? Wer bin ich? Welchen Platz habe ich?
Und was kann
was ich soll ich machen? Was kann ich hoffen?
Und was kann ich bewirken? Es hat also die drei Dimensionen, also die vier Dimensionen der Moderne entscheiden sich am Ich. Die Dimension der Universalität, das ist sozusagen die französische Antwort, dass das Ich nur zum Ich werden kann in einem universellen Projekt der Befreiung aller. Es gibt das Problem der Rationalität des Ichs, also wie kann sich das Ich für sich selber begreifen in Kategorien wissenschaftsförmiger Selbstbeschreibung. Und dann ist es das Ich des Individualismus. Wie kann das Ich als ein spezielles, als ein singuläres in Erscheinung treten? Und wie theatralisiert, auch das ist das Thema auch hier drin, die Theatralisierung des singulären Ichs. Und ganz wichtig, das Ich des Aktivismus. Was kann das Ich bewirken in der Welt? Und welche legitimen Räume des Selbstbewirkens in der Welt kann sich sozusagen das Ich einfordern, legitimerweise einfordern? Diese vier Dimensionen sind heute in großem Unsicherheiten begriffen. Der Universalismus, der Individualismus, der Aktivismus und auch der Individualismus. Das ist sozusagen total interessant, an Goethe durchzuspielen, diese vier Fragen.
Und es ist bemerkenswert, dass er dieses Durchspielen dieser Fragen im Faust 1 so anders anlegt als im Faust 2. Und da müssen wir jetzt sehen, dass wir zwar sicher davon ausgehen können, dass er von Anfang an die Geschichte zu Ende erzählen wollte und dass das also zusammenhängt. Aber gleichzeitig müssen wir ja feststellen, dass er um 1800, als er schon über die Fortsetzung nachdenkt, und er schreibt ja um 1800 tatsächlich schon den Anfang des Helena-Akts, das ist der Kern dessen, was er dann später zum zweiten Teil entwickelt, und er hat offensichtlich auch schon erste Bruchstücke für den Schluss vorliegen, aber dann lässt es bleiben. Also dann stellt er die Arbeit am Faust zunächst mal ein. Und er schreibt an Schiller, da gibt es diesen Briefwechsel im Ende der 90er Jahre, wo Schiller versucht, ihn zu motivieren, er möge doch jetzt mal weitermachen und er wird den Faust jetzt gerne lesen. Und Schiller schreibt Goethe, es sei unbedingt notwendig nach seinem Eindruck, dass es nicht nur eine poetische Idee gibt, sondern auch eine philosophische Idee. Es muss eine Vernunftidee geben, die diesen Fauststoff sozusagen gestalten kann. Und Goethe schreibt an dem Helena-Akt und dann schreibt er an Schiller, jetzt muss diese wunderbare griechische Heldenfrau, die ich da jetzt geschaffen habe, die müsste jetzt auf diesen mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Faust treffen. Und dazu habe ich überhaupt keine Lust. Ich möchte jetzt eigentlich ich hätte jetzt große Lust, eine richtige Tragödie auf das Angefangene zu gründen. Er möchte eigentlich eine Helena schreiben im Sinne von Euripides und nicht jetzt so ein Tragelarven, so eine Mischung zwischen Antike und Mittelalter. Was natürlich in der Zeit auch bedeutet, Goethe hat gar keine Lust darauf, ein romantischer Autor zu sein, der er natürlich ist, indem er Mittelalter und Klassik zusammenbringt. Aber um 1800 lässt das liegen.
Aber darf ich nochmal, das ist aber eine enorme Erkenntnis von Goethe, weil er nämlich sieht, dass zu dieser Frage des Ichs, dass immer das Du gehört und das Du ist jedenfalls oft weiblich. Und das ist sozusagen die Grundfrage. Ist die Frau nur eine Imagination meiner selbst, was Goethe als Mensch sicher nie geglaubt hat, Aber sozusagen, was bedeutet das eigentlich für einen Begriff des Ichs, dieser Angewiesenheit, dieses Ichs, was ich selber begreifen will, auf ein Du, das sozusagen in der Kategorie der Liebe eine besondere Art von Beziehung zu diesem Ich
hat? Ja, wobei das eben in der Helena, die Kategorie der Liebe ist wichtig, aber die Kategorie der Schönheit ist bei der Helena...
Das ist wieder das Problem der Selbstimagination.
Ja, genau. Und dann bleibt das liegen und es braucht dann fast 25 Jahre, bis Goethe wieder an den Stoff rangeht. Und es gibt eine Phase, in der hatte er es aufgegeben. Das merkt man daran, dass er, als er an Dichtung und Wahrheit schreibt, an seiner Autobiografie, fängt er an, ein Kapitel zu schreiben über, wie er mal gedacht hat, dass der Faust weitergehen sollte. Und Goethe wusste, wenn er sowas publiziert hätte, dann hätte er es nicht mehr geschrieben. Und dann hat er in letztem Moment entschieden, dass er das nicht in Dichtung und Wahrheit aufnimmt, sondern es lieber noch unter seine Papiere legt, weil er dann doch glaubt, dass er, das ist so 1811, dass er dann hofft, es wieder aufzunehmen. Aber es dauert noch lange und man könnte, glaube ich, viel Zeit damit verbringen, darüber nachzudenken, wie das kommt, dass er 1825 ausgerechnet wieder an diesen Stoff geht und dann ja in einem wirklich bemerkenswerten Schub von Produktivität diese fehlenden Akte des Faust II tatsächlich zu Ende kriegt. Im Sommer 1831 sagt er dann, jetzt habe ich es geschafft, es ist fertig, und schreibt an Humboldt, dass er das Manuskript jetzt eingesiegelt hat, damit er nicht in Versuchung kommt, weiter dran zu schreiben. Was ich wirklich bemerkenswert finde. Das heißt, er hatte nicht das Gefühl, es ist wirklich fertig oder man könnte nicht noch weiterschreiben, sondern er will es sich jetzt auch vom Leibe halten.
Und er veröffentlicht es nicht.
Er veröffentlicht es nicht und er macht es wieder auf. Wenige Wochen vor seinem Tod bricht er das Siegel auf und schreibt doch noch weiter. Neue Aufregung zum Faust steht da im Tagebuch im Januar 1832. Er hatte das Gefühl, dass er doch noch eine ganze Reihe von Motiven jetzt weiter ausführen wollte, weil er sie zu lakonisch behandelt hat, hat er gesagt. Und das gehört zu den Dingen, die uns jetzt sehr interessiert haben in der Arbeit mit den Manuskripten, von der Sie am Anfang gesprochen haben. An dieser großen letzten Handschrift, Gesamthandschrift des Faust II, die daraufhin anzugucken, wo sind denn die Stellen, an denen Goethe ganz am Ende nochmal wieder weitergearbeitet hat? Was war das, was ihm noch nicht fertig zu sein schien? Und darum haben wir auch genau gesagt, diese Handschrift wollen wir gerne als großes Faksimile vorlegen, weil man dort das ganz plastisch selber nachvollziehen kann.
Ein Beispiel, wo er noch ganz zum Schluss gearbeitet hat?
Ja, es gibt Stellen im zweiten Akt, es gibt Stellen im vierten Akt. Zum Beispiel führt er ein in die Figur des Homunculus, der schläft und träumt von der Zeugung der Helena. Also es wird sozusagen eine Spiegelgeschichte nochmal zur Entstehung der Helena entworfen. Ich würde sagen, Goethe hat in diesen letzten Ergänzungen sein Gestaltungsprinzip des zweiten Teils, was ein Prinzip ist, dass er das Eigentliche nicht direkt sagt, sondern immer in Spiegelungen. Das hat er verstärkt. Er hat sozusagen die Spiegelgeschichten nochmal vermehrt. Und das heißt im Grunde auch, er hätte tatsächlich noch weiterschreiben können. Die Sache ist auch ein ganz offenes Drama bis zum Schluss. Und das macht es sehr modern in der Struktur.
Ich muss jetzt trotzdem nochmal dem moderne Bild widersprechen. Jetzt haben wir es zerbrechen, Gewissheiten, klar. Ich würde sagen, zwischen Faust I und Faust II wird der Himmel abgeschafft, im Grunde. Und danach ist er innerweltlich aktiv, dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. Und dann lernt man ihn kennen als einen Weltveränderer, der vor allem Gewalt einsetzt. Gewalt im Sinne von der Potenz, Gestalten und Bilder und Wirkendes schaffen zu können, aber auch Gewalt im Sinne von Zerstörung und richtig physischer Gewalt. Aber wenn ich mir heute die Moderne anschaue, dann tritt sie uns doch mit Hegel, Goethes Zeitgenossen zu reden, als feste bürgerliche Ordnung gegenüber. Da ist nichts mehr offen, da ist kaum noch etwas ungewiss, sondern Hegel macht sich darüber sehr lustig. Die Jünglinge, die leiden darunter, die stellen irgendwann fest, dass die Welt ihren Bedürfnissen nicht entspricht. Dann rebellieren sie ein bisschen, verlieben sich in ein Mädchen, das Einzige und der Engel ist sie. Und dann stellen sie fest, naja, nach einer Weile, nachdem sie sie geheiratet haben. Sie ist doch wie alle anderen auch. Und im Beruf haben sie Verdrießlichkeiten und haben Arbeit. Und der ganze Katzenjammer des Übrigen ist da. Im Grunde stellt die Moderne die Menschen vor eine Aufgabe, Philister zu werden. Und man kann die Menschen danach unterscheiden, ob sie Philister mit oder ohne Bewusstsein sind.
Also als Fukuyama sein Buch geschrieben hat als Antwort auf 1989, habe ich das auch geglaubt, was Sie da sagen, dass die Moderne eigentlich zu Ende sei. Aber ich glaube das nicht mehr.
Ich habe ja nicht Fukuyama, Hegel.
Ja, ist schon klar, aber Hegel, Fukuyama ist ja, nimmt ja Hegel auf und garniert den ein bisschen Nietzsche bis zum letzten Menschen da
was,
drin.
Was ist da nicht zu Ende?
Weil es sind ganz Grundfragen nicht zu Ende. Es ist zum Beispiel, also Goethe beschreibt sehr schön die Problematik des Geldes. Er sieht, dass das Geld kein anderer, im Grunde weiß, er hat ja schon eine moderne Geldtheorie, der weiß, hinterm Geld steht nichts anderes als Rückzahlungsversprechen. Es gibt nichts anderes. Also es ist ein Mittel, unseren Reichtum zu messen, unseren Reichtum zu sparen, unseren Reichtum einzusetzen. Man muss erkennen, dass dieses unglaubliche Mittel im Grunde nur auf Versprechen beruht und auf nichts anderem. Eine unglaubliche Einsicht, die ganz schwer modern wieder einzuholen ist, wenn man sagen wird, aha, es konnte man noch so lange, wo wir ein klares Modell des Kapitalismus hatten. Dann ging das alles noch wunderbar. Jetzt haben wir zum Beispiel Konkurrenzen des Kapitalismus. Wir haben zum Beispiel einen Kapitalismus, der von dem bald größten Binnenmarkt der Welt experimentiert wird, nämlich ein Kapitalismus ohne Bürgertum. Da gibt es kein Bürgertum mehr, das den Kapitalismus hält, das sozusagen.
Sie meinen China?
Ich meine China, der irgendwelche Arten von Sublimationen da einbauen würde. Das gibt's alles nicht mehr. Und jetzt taucht plötzlich die Frage auf, ist das der Kapitalismus der Moderne oder ist das ein regressiver Kapitalismus? Eben nicht. Wir sagen, nein, es ist überhaupt kein regressiver Kapitalismus. Und damit steht die Moderne plötzlich wieder ganz neu in ihrer eigenen Fraglichkeit und ist überhaupt nicht zu Ende. Die andere Frage, die wir auch haben, wenn wir sagen, ja, jetzt gibt es Handelskriege, haben wir gesagt, na ja, vielleicht hatten wir mal einen Handel, der auf Dimensionen der Anerkennung beruht hat, also im Sinne von Hegel, laterales, also multilaterale Prinzipien. Nein, jetzt plötzlich stellen wir fest, nee, Handelskriege bedeutet, dass man Kriege, dass man droht. Das ist ein Modell von Drohungen und dann muss man etwas reinbauen. Und dann sagen mir jetzt viele Ökonomen, das war eigentlich immer schon so. Also wir haben uns ein bisschen getäuscht eine Zeit lang. Und ich glaube, alle diese Fragen liegen neu auf dem Tisch. Und ein hegelisches Bild, ich finde, Hegel ist wahnsinnig interessant und international, glaube ich, werden die Erkenntnisse des deutschen Idealismus im Augenblick neu wieder geprüft und man merkt, dass in vielen Fragen künstlicher Intelligenz und was weiß ich nicht alle schon die Antworten gegeben sind. Das ist, glaube ich, so. Aber trotzdem steht die Einzelheiten unseres modernen Weltverständnisses, die Einzelheiten stehen jeweils als Einzelne wieder zur Debatte. Und das ist die interessante Situation, in der wir uns befinden. Wir müssen das Puzzle, glaube ich, in den nächsten 30, 40 Jahren neu zusammensetzen. Und das ist unsere Aufgabe.
Und das ist im Faust 2 durchaus schon da. Also Hegel konnte den Faust 2 nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Es wäre interessant gewesen, wie er darauf reagiert hätte. Ich denke nicht, dass Faust 2 sozusagen einfach Hegel illustriert, sondern das geht deutlich darüber hinaus. Es ist eben eine im Grunde offene Geschichte, die da erzählt wird. Es ist nicht fertig und es ist auch kein, also die eben von Ihnen geschilderte Moderne, darin geht der Faust 2 nicht auf.
Nee, das war nicht auf Faust 2 bezogen. Es gibt ja viele Deutungen des Faust, die sagen, das ist ein ganz modernes kritisches Werk. Das zeigt, wie zerstörerisch eigentlich dieses System funktioniert. Es gibt kapitalismuskritische, ökologische und so weiter Lektüren des Faust. Was ich aus Faust 2 rauslese, ist, man mag das nicht mögen, aber darauf kommt es nicht an, ihr kommt nicht mehr raus. Es zeigt doch im Grunde, dass wir in dieser Welt jetzt sind und dann müssen wir, da gebe ich Ihnen recht, irgendwie schauen, was wir mit uns machen.
Es ist der absolute quasi Immanentismus, der jetzt deutlich geworden ist. Es gibt keine transzendentale Position mehr, von der aus man das weder als Erzeugungsposition kantisch noch als irgendeine Art von Geschichtsposition hegelisch rekonstruieren kann. Es gibt keinen Punkt der Rekonstruktion mehr. Es gibt nur noch einen Punkt des Machens, der Konstruktion. Und zwar nicht als eine beliebige Konstruktion, sondern als eine Konstruktion mit diesen Elementen, die wir im Puzzle der Moderne vor uns haben. Aber das Moderne ist ein Puzzle und keine in sich geschlossene Figur.
Aber das stimmt nur, wenn man die Bergschluchten nicht zur Kenntnis nimmt oder nicht ernst. Also die Bergschluchten sind eine sind der Schluss des Faust II, wo es nicht gemacht wird, sondern wo der wo das Ich plötzlich in die Position der Passivität gerät. Also die die Erlösung, die dort inszeniert wird, ist eine, die kommt von oben. Das heißt, dass ich würde jetzt nicht behaupten, dass das transzendent ist, aber es ist nicht in der Verfügungsgewalt des Ich, was hier passiert. Sondern
das ist richtig. Aber gleichwohl würde ich sagen, man kann sich selbst auf Natur nicht verlassen. Wie sagt man heute in der modernen Naturphilosophie, Nature is over. Wir müssen Natur denken, ohne uns auf Natur verlassen zu können. Und das ist der interessante Punkt, mit dem wir auch heute zu tun haben. Selbst Natur ist als Natur keine Beruhigung mehr, sondern Natur selber ist nicht in die Verfügung des Ichs, da haben Sie recht, aber es ist in eine andere Art von Bezugnahme auf uns als Menschen gekommen, sodass wir das nicht mehr so ohne weiteres in irgendeine Asymmetrie, sagen wir mal eine Asymmetrie von der Natur aus oder in eine Asymmetrie vom Menschen aus denken kann. Das heißt, von beiden Seiten, also es gibt eine Symmetrie zwischen Mensch und Natur, die eigentlich bedrohlicher ist als das alte Denken, dass wir die Natur machen oder die Natur uns macht.
Und das ist sehr charakteristisch für Goethes Denken, dass er diese Symmetrie zwischen Mensch und Natur, beziehungsweise er unterscheidet einfach nicht. Der Mensch gehört zur Natur dazu oder umgekehrt, die Natur geht so weit, dass sie den Menschen und die ganze Evolution integriert. Das ist alles Natur und diese Unterscheidung zwischen Natur und Kultur macht Goethe ja nicht mit. Trotzdem nochmal die Frage, wie ist das mit den Bergschluchten? Also das eine ist der Eingangsmonolog vom Faust II und die Erkenntnis sozusagen, dass man sich mit dem farbigen Abglanz zu begnügen hat als Mensch und dass die Sonne nicht zur Verfügung steht. Aber die Geschichte endet nicht mit dem Spuk des Kampfs der Engel und der Teufel, was offensichtlich eine operettenartige Szene ist, sondern wir haben dann diese Bergschluchten-Szene, in der Naturmodelle, meteorologische Modelle, katholische Vorstellungswelten miteinander verbunden werden in einer typischen goethischen, synkretistischen Verfahrensweise, die immer sagt, wir müssen Formen finden, mit denen wir über das Unsagbare reden, aber keine von diesen Formen kann beanspruchen, das Eigentliche zu sein, sondern das sind immer nur Hilfsmittel, ob ich es nun
Herr Wiski, darf ich eine kurze Antwort geben? Kurz. Dass die Moderne, komme ich Ihnen entgegen, die Moderne muss die Endlichkeit ihrer selbst denken können.
Ja, genau. Und das macht Goethe sehr deutlich in dieser Bergschluchten-Szene und dass da eben die Selbstmächtigkeit aufhört. Also das ist nichts, was das noch in der Verfügungsgewalt des Ich wäre. Das scheint mir sehr wichtig für den Faust-II-Schluss. Und es ist im Grunde, also ich bin immer wieder einerseits nicht überrascht, aber doch beeindruckt, dass in modernen Inszenierungen die Bergschluchten fast immer wegfallen.
Ich lese das anders. Also ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist zum einen, der uns von Goethe trennt, dass wir nicht mehr aufstehen und sagen, du Erde warst auch heute Nacht beständig. Dieses Vertrauen haben wir nicht mehr, da in irgendeiner natürlichen Ordnung aufgehoben zu sein. Wir sind noch Natur, klar, aber es ist eher ein Problem für uns. Und das Zweite, ich halte die Bergschluchtszene, aber da kennen Sie sich besser aus, für großes Theater. Also vom Status her. Das ist wirklich Theater und deswegen meine ich auch nochmal, das ist ein Operettenschluss. Da wird sozusagen eine Erlösung noch einmal hingestellt, ihr wollt das, hier habt ihr es. Ich glaube nicht, dass das große Verbindlichkeit hat. Aber da kann man lange drüber streiten. Ich würde lieber Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder zu sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt, mit der Bitte, es nicht zu lang zu machen. Es gibt auch Mikrofone hier, glaube ich. Ich sehe schlecht. Sie können...
Darf man reinreden, ja?
Ja, bitte.
Mich irritiert etwas. Es ist eine Tragödie, das klang ja an. Ich habe mal einen Satz von Stanislaw Jerzy Letz gehört, der sagte, wer eine Tragödie überlebt hat, ist nicht ihr Held gewesen.
Ja, und Faust überlebt die Tragödie ja auch nicht.
Ja, es ist ja doch ein bisschen anders. Es wird ja dann diese transzendente Art, da kommt ja Deus Ex Machina und ist alles wieder gut.
Das ist genau das ist der springende Punkt, glaube ich, wie man diesen Bergschluchtenteil wertet. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wollen Sie es eigentlich als eben nicht, also es ist eben dann eine ironische Wolte nochmal hin, also es wird nochmal aufgegriffen, das Bedürfnis, es müsste doch jetzt sowas kommen wie, kommt aber nicht, sondern ihr kriegt jetzt das Theater. Das glaube ich nicht, dass sich das so einfach sozusagen da wegwischen lässt. Und zwar glaube ich das deswegen nicht, weil dafür Goethe Modelle ins Spiel kommen, die er sehr ernst meint. Das ist nicht das katholische Personal. Das nimmt Goethe nicht sehr ernst. Aber er kombiniert es ja mit dieser aus seiner Wolkenlehre stammenden Spiraltendenz nach oben, die für ihn zu den Grunderfahrungen seiner naturwissenschaftlichen Erkenntnis gehört. Und das heißt, hier hat er eine Vorstellung, einen Glauben, eine Hoffnung, dass es so etwas gibt wie eine solche Erlösung und Überleben der Tragödie. Und insofern haben Sie recht, dann ist es keine Tragödie, wenn man das jetzt ernst nimmt. Und es ist entstehungsgeschichtlich sehr interessant zu sehen, dass er das gleichzeitig schreibt, diesen Bergschluchtenschluss, mit dem Finale der klassischen Walpurgisnacht. Das ist diese große Feier auf den Eros am Schluss der klassischen Walpurgisnacht. Und im Grunde kann man das auch noch parallel setzen zu den Bergschluchten. Also das sind drei Erzählungen, was sozusagen zur Überwindung des Ich letztlich beiträgt. Das kann erotisch gelingen, es kann religiös gelingen, es kann wissenschaftlich, naturwissenschaftlich gelingen. Das sind verschiedene Modelle, die eine Überwindung im Grunde der Endlichkeit und der Aussichtslosigkeit der Ich-Position imaginieren. Eine Hoffnung wird da formuliert.
Bei diesen drei Optionen fehlt eine, die historisch, glaube ich, immer wieder versucht worden ist, in neuen Gemeinschaften so etwas zu tun. Warum fehlt die oder... Gibt es diese Versuche, das in neuen Gemeinschaften zu tun, heute noch?
Ja, natürlich. Ich glaube sogar...
Wo?
Es gibt viele, viele Versuche, heute Gemeinschaft neu zu denken, wo sogar vor allen Dingen interessanterweise nach Gemeinschaften gesucht wird, wo nicht nur Menschen dran beteiligt sind. Also das sind die neuen Versuche, über Gemeinschaft zu denken. Also mit Tieren, mit Pflanzen. Es gibt so eine Suche nach Solidaritätsbegriffen jenseits der Menschenwelt. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil da man irgendwie das Gefühl hat, wir sind mit der Sprache des Gemeinschaftlichen am Ende und wir suchen andere Sprachen, wie wir eigentlich das Gemeinschaftliche wiederentdecken wollen. Ist eine amerikanische Autorin, Wissenschaftsautorin nennt das, sich verwandt machen wollen mit anderen, also der Wille, sich mit etwas verwandt machen zu wollen, was Natürlichem auch verwandt machen zu wollen, ist ein riesiges Thema heute. Und ich glaube, es wird auch in Lebensformen experimentiert. Also an amerikanischen Universitäten wird mir gesagt, wenn da jemand sagt, er wolle Investmentbanker werden, dann drehen sich die jungen Leute ab und sagen, bist du eigentlich ein bisschen... bescheuert oder was ist eigentlich mit dir los?
Und davon könnte man eine Spur, wenn man will, in Wald und Höhle finden, wo Faust, das ist ja eine ein ausgesprochen etwas aus der Reihe fallender Monolog, wo er diese Reihe der Lebendigen imaginiert, in die er hineingehört. Das ist eigentlich die Gemeinschaft, die wir bei Faust als positive Vision finden können. Das ist eben entstehungsgeschichtlich interessant. Wann schreibt Goethe das? Wie ist das eigentlich, ist es wirklich plausibel, das mit der Figur von Faust, die wir vorher kennengelernt haben, in eins zu bringen? Das ist so eine goethische Erfahrung, die da plötzlich durchkommt.
Hat er nicht auch gesagt, dass ich, das sich immer wieder übergibt, finde ich eigentlich eine traurige Gestalt? Ne? Er fand es eigentlich traurig.
Ja. Bitte.
Eine Frage zum Thema Tragödie und eben aber auch zu egozentrischer Gesellschaft, was jetzt überhaupt nicht angesprochen wurde, ist ja das Prinzip der Gretchen-Tragödie, wo man ja fragen könnte, wie hat eventuell Goethe, kann man das heute noch rauslesen, hat er das damals schon so gewollt, dass wir einerseits den Faust haben, der sich um die Frage ist, was ist mein Ich, was kann ich bewirken, worauf will ich hinaus, etc. Und dann aber im Prinzip das Gretchen hat, dass er quasi in den Abgrund dann ja mit seinem Wirken eigentlich stößt. Und auf heute bezogen, dass quasi der Mensch irgendwie so, wenn er nach seinem Ich und seiner Bestimmung sucht, eben auch Opfer da quasi dadurch fordert. Also,
ja, Sie haben völlig recht. Also bei der Frage nach der Tragödie ist die Gretchen-Tragödie also unbedingt zu nennen natürlich. Das ist das Schuldigwerden des Ich fängt mit Gretchen an, geht ja dann im zweiten Teil weiter und gehört mit zu den offensichtlich von Goethe so beschriebenen Bedingungen der modernen Existenz. Also, dass es gar nicht möglich ist, zu leben, ohne schuldig zu werden. Und Goethe verabschiedet ja im zweiten Teil zunächst mal dann das, die Schuld. Also dieser Heilschlaf, in den Faust da versetzt wird am Anfang des zweiten Teils, der ist ja ein Skandalon im Grunde. Also wie kann das sein, dass er jetzt plötzlich weitermachen darf und sich überhaupt keinen Kopf mehr drum machen muss, was er da alles angerichtet hat. Das ist eine von Goethe auch gar nicht beantwortete, wirklich tragische Grundkonstellation.
Ich finde es auch einen sehr wichtigen Punkt. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass wir von einer Dominanz eines Schamdenkens über die Frage unseres in der Weltseins wieder zurück zu einem Schulddenken kommen. Das Schamdenken, da ist immer die Frage, wie erscheine ich als ich vor anderen? Und das wird das Hauptproblem meiner Befassung, auch meiner Befassung mit Problemen und Peinlichkeiten und so etwas sein. Ich glaube, es gibt wieder einen Bedarf nach dem Schuld, nach der Frage der Schuld zu fragen. Und das ist nicht die Frage meiner Erscheinung als ich in der Welt, sondern der Problematik meines Handelns. Die Schuld geht es ums Handeln, bei der Scham geht es um die Person. Und das Ich ist immer auch ein Akteur des Handelns. Es ist immer ein Initiator von Handlungen, das Ich, und nicht nur die Erscheinung einer Person. Das ist ein sehr interessanter Punkt, wie wir, glaube ich, jetzt wegkommen wieder von diesem egozentristischen, narzisstischen Schamproblem hin zu dem Schuldproblem unseres Handelns. Und ich glaube, das tut uns gesellschaftlich auch im Blick auf neue Gesellschaften und Gemeinschaften, die Frage, was schulden wir uns eigentlich einander stellt, das ist sehr interessant, dass wir die Schuldfrage einfach
zu. Wir stellen die Frage dann aber unter erschwerten Bedingungen, weil wenn wir gerichtet werden, wird, so wie heute in der Aufführung auch, wo es gestrichen war, niemand sagen, gerettet.
Und da ist auch nochmal interessant, diese vier Stimmen, die wir ja heute gehört haben, also Mangel, Not, Schuld, Sorge. Es ist ja so, die tauchen ja auf im zweiten Teil, die entstehen aus dem Rauch der brennenden Hütte von Philemon und Baukis. Und sie versuchen dann Einlass zu finden bei Faust und dann heißt es aber, Mangel, Not und Schuld finden keinen Einlass bei diesem reichen Mann. Das Einzige, was Einlass findet, ist die Sorge. Was, glaube ich, so gelesen werden muss oder verstanden werden muss, dass Schuld hier tatsächlich nur im Sinne von finanzieller Schuld zu begreifen ist und nicht im Sinne von moralischer Schuld. Denn sonst gäbe überhaupt keinen Grund zu sagen, dass die nicht Einlass hat bei Faust. Was aber interessant ist, dass Goethe das verwendet und offensichtlich das Problem nicht hat, dass es hier ja eigentlich die moralische Schuld ist, die relevant wäre. Das ist höchst spannend, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie verwandelt sich der Text, wenn er in andere Sprachen übertragen wird, also die Übersetzung dieses Sprachkunstwerks in Sprachen, die bei Schuld unterscheiden zwischen finanzieller Schuld und moralischer Schuld. Dann muss man sich nämlich an der Stelle entscheiden, was ist gemeint. Und Goethe thematisiert das erstaunlich wenig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir damit nicht zufrieden sind. Und gerade jetzt, wenn wir den Faust lesen, sagen, so können wir damit eigentlich nicht aufhören. Wir müssen die Fragen neu stellen.
Also er thematisiert es nicht, aber er hat doch dem Gretchen, muss ich ihn mal verteidigen, Verse geschrieben, wo man heute auch am Ende wieder denkt, ihr Schweine. Also und richtig ergriffen und empört ist.
Ja, und die gehören zu den aller, also die Gretchen-Szenen hat er in Frankfurt geschrieben. Das ist der ganz junge Goethe, der diese Geschichte schreibt. Und wir haben heute an einer entscheidenden Stelle Ur-Faust-Text gehabt und nicht Faust-1-Text. Allerdings in den Schlussmonologen von Gretchen war es der Faust-1-Text, wo Goethe gesagt hat, also die ursprüngliche Fassung ist Prosa und die ist noch viel härter und viel naturalistischer. Das ist im Grunde eine sehr genaue Beschreibung einer traumatisierten Existenz, was Goethe da leistet. Und er hat dann im Faust 1 die Sache in Verse gebracht, um, wie er selber sagt, das Unerträgliche abzumildern, was er selber in dieser Szene gesehen hat. Das hat er geschrieben, aber er hat es im Grunde nicht aufgelöst.
Da gebe ich Ihnen recht, ja. Und die Verse hallen aber trotzdem nach.
Ja, aber am Ende taucht Gretchen auf und ist diejenige, die als Una Penitentum ihn rettet.
Da ist noch eine Bombe.
Hier drüben sehe ich leider nichts. Ja. Das liegt an den Lampen.
Ich hätte noch eine Frage. Das Wort Egozentrik. Ja? Also ich stelle mich selbst in den Mittelpunkt oder betone mein Ich. Und was ich an Faust spannend finde, Goethe beschreibt ja für mich das, was heute der mustergültige Mensch ist. Ja? Und zwar in der Hinsicht, ich werde selbst tätig und habe die Fähigkeit, Dinge zu ändern, Dinge voranzustoßen. Ob das gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ne? Aber er tut es. Er tut es in seinen Augen aus einem nachvollziehbaren und guten Grund heraus. Er möchte auch was Positives bewirken, er möchte Landschaften, er möchte Neues bewirken und gleichzeitig sind damit fatale Konsequenzen verbunden. Das finde ich Wahnsinn, dass Goethe das in seiner Faust macht. Wenn man auch betrachtet, dass von einem Sprung von Absolutismus zu Renaissance, ja, von einem gottgegebenen Zustand zu einem Zustand hingegangen wird, dass der Mensch in den Vordergrund gerückt wird und Chancen hat, Dinge zu verändern. Und für mich ist einfach die Frage an Sie, das ist eine normative Frage, was können wir für heute mitnehmen, wenn wir dieses idealistische Bild des Machers, des erfolgreichen Menschen sehen, wenn wir Faust auf heute beziehen?
Die erste Erkenntnis ist, dass Attentismus uns aus dem Problem nicht rausbringt. Also dass man sagt, ich kann eh nichts machen. Also ich glaube, der Aktivismus ist die Grundmöglichkeit, also man kann nur schuldig werden, wenn man aktiv ist, um es mal sehr simpel auszudrücken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, da haben Sie sicherlich recht, da haben wir aber kurz drüber gesprochen, kann das Ich etwas relativieren, kann das Ich sich an etwas anderem relativieren? Die eine Antwort ist die wir in der Moderne haben, am Du, so Martin Buber und solche Leute, das Ich relativiert sich am Du, aber man kann auch sagen, dass das Ich sich an einer Art von Schöpfung relativiert. Und das ist auch ein ganz großes Thema, weil natürlich wir erkennen müssen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die gibt es auch, wenn wir nicht mehr da sind. Das ist die Grundidee jeder realistischen Philosophie. Und ich glaube, wir sind aus diesem fröhlichen Zeitalter des Konstruktivismus raus, die sich dieser Frage nicht stellen wollten. Ich glaube, die interessante Frage für diesen ganzen Komplex, den Sie aufrufen, ist die Schuldigfähigkeit im Aktivismus und gleichzeitig, dass wir uns ausgesetzt sehen einer Welt, die ohne uns ganz gut auskommen kann.
Und in dem Punkt ist Goethe, glaube ich, wirklich Realist gewesen, genau in diesem Sinne. Aber wenn Sie fragen, wie ist es jetzt zu bewerten, oder wenn Sie sagen, Sie wollen es normativ beantwortet haben, dann kann man vom Faust her, glaube ich, keine endgültige Antwort geben. Man sieht, es ist interessant, in der Rezeptionsgeschichte des Faust zu sehen, dass jede Zeit sozusagen sich das daraus geholt hat, was sie gerne haben wollte. Also es ist ein Text, der immer wieder für, also auch eingespannt worden ist für verschiedene Ideologien. Das ging immer nur dadurch, dass man Teile ausgeblendet hat. Also es ist immer ein Aber im Faust mitzuhören. Und Goethe war einerseits ein großer Verfechter von Tätigkeit, Aktivität, Streben, ist bei ihm sicher positiv besetzt. Und gleichzeitig gibt es von ihm diesen Satz aus der späten Zeit, absolute Tätigkeit macht zuletzt bankrott. Das hat er auch gesehen. Und gleichzeitig wäre er kein Quietist geworden, hätte gesagt, jetzt hören wir mal auf, was zu tun. Das wäre für Goethe keine Option gewesen, obwohl er die fast notwendigen Gefahren, die mit der Aktivität einhergehen, gesehen und beschrieben hat.
Ich kann Ihnen da keine Weisheit vermitteln. Ich würde mich da nur anschließen. Faust ist ja so ein Ehrgeizling, der ein Leben auf der Überholspur und ohne Fahrverbote führen will. Und wenn man innerlich ein paar Stoppschilder aufstellt, fände ich das ganz gut, weil man kann ja sehr viel wissen in der Aufführung vorher schon, bevor man handelt und schuldig wird. Und ich glaube, das kann man nicht vermeiden als Mensch. Aber in der Aufführung hat man ja gesehen, dass Gretchen nicht die Erste ist. Also was Mephisto ja in Faust 1 auch sagt, sie ist die Erste nicht. Ein ganz scheußlicher Satz, aber ein realistischer Satz. Und da kann man sich überlegen, dass das, was man tut, bestimmte Folgen hat. Man kann die nicht alle überschauen, aber das sollte man vorher tun. Und am Ende, bevor ich jetzt bei Kalendersprüchen wie Eile und Sorge verderben das Dasein lande, würde ich Ihnen gerne einen ruhigen Sonntag wünschen, würde mich sehr bei Frau Bodenkamp und Herrn Bude bedanken. Und wenn Sie die Idee mitgebracht haben, dass es nicht ganz falsch ist, Goethe zu lesen, dann würde mich das freuen. Kommen Sie gut in die Nacht.